Checkt gut, bewerten, wehe, wehe, alles los. Das Gericht Gottes über das sündige Volk Israel. Das ist ein Klagen. Aber es ist auch ein hoffnungsvoller Schimmer für den aufmerksamen Zuhörer. Der Punkt braucht, wenn es gut werden ist. Da wird in den Gerichtsworten über sein treues Volk Israel Gott nennt ein. In seinem Wesen ist es deutlich, dass Gott sein Volk liebt und dass es Hoffnung gibt. Wir werden sehen, Gott ist das, was sein Volk will. Das ist das, was wir Hoffnung sind. Der Gelehrte, der Gelehrte hat sich, und er ist treu und steht zu seinem Mund und zu seinem Volk. Ich habe gebeten, zwei Punkte unterteilt. Der erste Punkt ist die Sünden des Volkes. Der das selbst Bund hält, oder beziehungsweise dass er den Volk ohne Gott ist. Das ist ja so selbstverständlich, wie man in den letzten Wochen gehört, dass Gott Israel in den Haus gewahrt hat und den Weg, dass er diesen Krieg gesehen hat. Seine Sünde angehäuft hat, laufen die in Gottes Wort verstoßen. Gott hat schon versucht, sie so umzukriegen, aber es hat nur erfolgt. Und deswegen hat er sein Volk daraus gewahrt, dass er sich nicht kommen würde. Zuerst möchte ich mal darauf eingehen, was Gott Israel eigentlich vorwirft, weil es eben auch ein großer Teil des Textes war. Warum will ich das machen? Hier im Kapitel 5 werden die Missstände in Israel nochmal benannt und es wird klar, es gibt eigentlich zwei Hauptsünden, die der Grund sind, warum nicht über Israel kommen wird. Und interessanterweise fand ich, sind diese Sünden Verstöße gegen genau das Gebot, das Jesus im Neuen Testament als das höchste Gebot bezeichnet. Auf die Frage nach dem höchsten Gebot gibt Jesus in Matthäus die Antwort: Das ist, du sollst den Herrn deinen Gott lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir jetzt in den Amtstext schauen, stellen wir fest, im Kern verstoßen die Israeliten genau gegen diese zwei Gebote liegen. Also, was waren die zwei Sünden, die Israelis nochmal? Das wiederholt sich im ganzen Namensbuch, aber es ist nicht schlecht, ab und zu darauf einzugehen. Die eine große Sünde war das Fehlen von Gerechtigkeit. Wir lesen es in Vers 7 und dann 10 bis 13. Unaufrichtigkeit war in dieser Tagesordnung, das Recht wurde gebeugt, es gab Bestechung. In Vers 7 steht ganz drastisch, ihr verwandelt das Recht in die Armut. Also das Recht ist das menschliche Zusammenleben eigentlich gut regeln soll und den Einzelnen schützen soll. So verdreht, dass es wie Gift für die Menschen wurde. Die Armen und Einflusslosen wurden nicht geschützt, sondern ausgebeutet. Also genau das Gegenteil, was das Recht eigentlich tun soll. Gerechte, aufrichtige und kluge wurden sogar gehasst und mussten sie zurückhalten, weil sie vermutlich mit Konsequenzen zu rechnen haben. Und wo das Recht nicht regiert, wo es kein funktionierendes Rechtssystem gibt, ist es immer so, dass sich einige in Regeln ins Haus und Haus aufbauen und für sich und für ihre Familie und ihre Nächsten das Beste rausholen und die Armen und die Schwachen und meistens ziemlich die größere Menge an Menschen und die sich für das Recht stark machen, dass diese leiden. Wenn wir in die Welt schauen, dann merken wir, das ist kein exklusives Problem in Israel. Wenn wir jeden Tag Nachrichten schauen, und über neues Unrecht erfahren, was irgendwo auf dieser Welt passiert. In Deutschland geht es zwar etwas geordneter zu, vielleicht als in manchen anderen Ländern, wenn man hier das Recht beugt als Richter oder als Staatsanwalt, dann bekommt man immerhin eine Freiheitsstrafe bis 5 Jahre. Aber auch hier in Deutschland gibt es genug Ungerechtigkeiten. Schwache werden ausgenutzt, Geld wird es ungerecht verteilt. Menschen werden ausgebeutet. Und teilweise gibt es sicherlich auch Hass gegenüber denen, die sich trauen, nur die Wahrheit zu verkündigen, was vielleicht unangenehm ist. Und ich habe mich gefragt, was liegt dieser Ungerechtigkeit eigentlich zugrunde, die im Text beschrieben wird und die man eben auch heute beobachten kann. Und ich denke, es ist im Kern eigentlich eine Selbstzentriertheit. Der Egoismus, der bei uns heute vielleicht, der globalisierten Kultur noch mal einen besseren Herkunft hat als in Nordreich Israel. Ungerechtigkeit entsteht dann, wenn ich mir selbst der Nächste bin und mir der andere egal ist, wenn ich mich um mich selbst, meinen Vorteil, mein Image, mein ruhiges, bequemes Leben drehe, wenn ich um jeden Preis meine Bedürfnisse befriedigen will, meine Wünsche erfüllen will. Das wird dann zu Ungerechtigkeit führen. Und dafür muss ich mir bezahlen, das ist im Zweifel mein Nächster. Das führt dann nicht immer zu so offensichtlicher Unterdrückung, wie es in Israel der Fall gewesen war wohl. Das muss nicht immer in eine Ausbeutung münden. Aber ich denke, wir müssen auch nicht darüber überlegen, um zu verstehen, dass Egoismus, und ich denke, wir haben es auch oft vielleicht schon selber erlebt, Freundschaften, Partnerschaften, Familien beeinflusst, dass sich das auswirkt. Wir wissen auch, dass wir in unserem Konsum möglicherweise direkt davon profitieren, dass andere Menschen ausgebeutet werden. Und ich denke, es ist Aufgabe von jedem von uns, wenn wir so einen Text vor uns haben und diese lesen, dass wir darüber auch reflektieren und ins Nachdenken kommen, überlegen, wo gerade wir vielleicht an Ungerechtigkeiten beteiligt sind und unserem Nächsten Unrecht tun. Gottes Wille ist, liebe deinen Nächsten. Gott verurteilt Egoismus, Gott verurteilt Ungerechtigkeit. Die ganze Bibel zeugt davon, dass Ungerechtigkeit von Gott nicht akzeptiert werden kann. Gott selbst ist gerecht und er hasst Ungerechtigkeit. Und andersrum, Gott liebt Gerechtigkeit. Er liebt das Recht, so steht es im Psalm 33. Gott ist gerecht in allen seinen Wegen, steht im Psalm 145. Für die, die Ungerechtigkeit ausüben oder zu ihr beitragen, kann der heutige Text wie Israel der Warnung sein. Der gerechte Gott, der wird richten. Für andere ist der Text vielleicht sogar eine Ermutigung für die unter uns, die gerade unter irgendeiner Ungerechtigkeit zu leiden haben und nicht verstehen, wie das sein darf. Der Text sagt uns, Gott ist es nicht egal, Gott sieht die Ungerechtigkeit. Er spricht sie an. Und Gott wird dem Gerechten, dem Unterdrückten, dem Armen zu seinem Recht werden. Steht auch in Psalm 37. Das eine ist das Fehlen von Gerechtigkeit, was Gott bei Israel nicht mehr anfangen hat. Israel wird aber nicht nur eben an seinem Nächsten schuldig, sondern verstößt auch gegen den ersten Teil des liebsten Gottes. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Ich glaube, das ist eben die zweite Kategorie von Sünde, über die zwar sagen, die im Text verurteilt wird. Die zweite Sünde, weil der Gottesdienst in Israel veranstaltet hat. Da ist vor zwei Wochen der Christen auch schon drauf eingegangen. Die da waren, der war im Kern auch er selbst gezogen. Der war nicht auf Gott ausgerichtet, der hat sein Gebot organisiert. Vielmehr ging es darum, sich selbst gut darzustellen oder ein gutes Gefühl zu haben. Und man hat sich vielleicht auch so ein bisschen an den Praktiken von den Nachbarvölkern orientiert und sich da so ein bisschen hinreißen lassen. Gott war auf jeden Fall nicht das Zentrum der Anbetung. Wie gesagt, im Kapitel 4 haben wir schon davon gelesen, aber da war es auch so ein bisschen eine andere Tonfall gehabt, wie Gott darüber gesprochen hat, dass die Israeliten an ihren verschiedenen Städten solche Gottesdienst veranstaltet hat, der nicht konform war mit dem, was Gott gefordert hat. Und weil es vielleicht auch nochmal nächste Woche Thema sein wird, versuche ich kurz zu halten, aber eine Beobachtung fand ich auf jeden Fall spannend. In Amos 4 steht so etwas ein bisschen Ironisches oder Verdrehtes: Geht nur nach Bethel und geht da folgt Sünde auf Sünde. Geht da nur hin. Guckt, was ihr davon macht, sozusagen. Und hier im Text jetzt in Amos 5, da lesen wir es eigentlich auch genau andersrum. Da steht: Denn so spricht der Herr zum Haus Israel. In Vers 4. Sucht nicht, so werdet ihr leben. Sucht nicht, geht ihr auf. Geht nicht nach Gilgal. Zieht nicht hinüber nach Beersheba. Denn Gilgal wird die Gefangenschaft haben und wird uns nicht das auswählen. Das ist genau die gegenteilige Aufforderung. Und ich denke, Gottes Herz wird in dieser Stelle dann ganz häufig sichtbar. Ich bin froh, dass es die Versen direkt nach Amos 4 gibt. Bei dir ist es jetzt unmissverständlich, was Gottes eigentliche Wille ist. Gott liebt etwas an seinem Volk, er liebt sein Volk. Und er will es eben nicht ins Verderben rennen lassen. kommt zu mir, sagt er. Gott möchte den Fokus einfach wieder auf sich lenken, den Blick seines Volkes auf sich richten. Und was erwartet er von seinem Volk stattdessen? Also, welchen Weg soll sie einschlagen? Sie sollen ihn lieben. Und Gott zu lieben bedeutet, seine Gebote zu halten. Das heißt auch, wer Gott liebt, der orientiert sich nicht an den Praktiken der Nachbarvölker, an den Kultstätten, die wir auf den Bergen errichtet haben. Wer Gott liebt, dessen Anbetung richtet sich nach Gottes Willen und nicht nach meinem Verhalten. Wer Gott liebt, der wird ihn so anbeten, wie es ihm gehört. Und nicht nur aus so einer richtig ausgerichteten Anbetung, wird er auch bei der selbstlosen Liebe für den Nächsten entspringen können. Das heißt, die beiden Sachen hängen auch ganz eng zusammen. Nicht. Ja, Christoph hat letzte Woche, vor zwei Wochen auch schon angesprochen. Das ist auch ein Punkt, wo wir selber reflektieren können, unsere eigene Entwicklung reflektieren können. Warum machen wir die Dinge, die wir so machen in unserem christlichen Alltag? Ist es mit Leben gefüllt? Ist es mit Gottes Geist erfüllt? Oder nach was? Ja, auch mit Dingen, die sich gut anfühlen oder gut aussehen. Machen wir die Dinge so, wie sie gemacht werden, weil sie immer schon gemacht werden. Ich denke nicht, dass jeder Israelit mit böser Absicht ganz bewusst gegen Gottes Willen handeln wollte. Aber es hat bei den Israeliten etwas Entscheidendes gefehlt. Es hat die Aussicht auf Gott gefehlt, die Orientierung an ihn. Und im Kern denke ich, dass die Ehrfurcht vor Gott gefehlt hat. Das glaube ich deswegen, weil die Israeliten von Amos daran erinnert werden müssen, wer Gott eigentlich ist, was Gott eigentlich ausmacht. Im Zentrum dieser 17 Verse in Vers 8 erinnert Amos daran, Gott ist es, der das Ziel gestirbt und den Boden geschaffen hat. Und der den Todesschatten in den Morgen verwandelt, den Tag aber in finster Nacht, er ruft den Meereswasser und gießt sie auf den Erdboden, Herr ist dein Name. Bitte steht im Lobpreis Gottes. Und der das verstanden hat, der wird Gott mit Ehrfurcht liegen. Er ist der allmächtige Schöpfer, der Herr, dem alle Ehre gebührt. Es steht im Zentrum. Und Gott soll mit Ehrfurcht haben. Er hat alles geschaffen. Und nicht nur das, er hat auch alle Dinge in der Hand. Er lenkt die Geschicke, er wird die Geschicke vom Volk Israel lenken. Er kann den Ellentag in die unbeschwerte Zeit Israels ganz schnell mit Finsternacht verwandeln. Und die Israeliten, die mussten das hören, die haben sich in Sicherheit gehoben. Denen ging es gut. Auch wenn ihre Lebensweise und ihr Gottesdienst gegen Gottes Willen gingen, hatten sie das, was sie gebraucht haben zu der Zeit. Oder was sie meinten, dass sie brauchen. Angesichts des Wohlstandes und des Friedens, den sie zu der Zeit allgemein genossen hatten, machten sie sich keine Sorgen. Und nicht zuletzt war ihnen auch bewusst, was die Gottesvolk sind. Ja. Das heißt, Gott will sein eigenes Volk ja wohl nicht irgendwie ins Messer rennen lassen, er will das eigene Volk ja wohl immer schützen. Aber damit waren sie eben auch auf dem Weg. Die Botschaft, die Gott den Israeliten von Amos bringen lässt, kann man eben als Warnung verstehen, diese verblendeten und verschockten Israeliten, wie ein Achtungsschild in einer Straße in der Erde, die in Abgrund runterführt. Und irgendwie vertraute Punkte in bitte wenden. Gott macht unmissverständlich klar, dass er die Ungerechtigkeit Israels nicht dulden würde, dass er Gericht halten würde. Und dann komme ich zum zweiten Punkt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. In unserem Text sitzt, den hat Satan eindrücklich vor Augen geführt, was in dem Gericht Gottes über sie passieren wird. Wenn Gottes Gericht über Israel gekommen ist, wenn er mit durch Israel durchgeschritten ist, dann wird es sein, der zu Boden geworfene Frau. Ich fand das Bild eigentlich ganz eindrücklich. Ich musste lange überlegen, was er damit meinte. Völlig hilflos, schwächlich und angreifbar, Israel sei ein Gottes Gericht, wie es gekommen ist. All der Luxus, die Annehmlichkeiten werden ihm genommen, die schönen, mit Quadersteinen gebauten Häuser und Anwesen, die Weinberge, die jetzt ihren süßen Wein geerntet haben, der Luxus entnommen. Und darüber hinaus wird Israel vernichtend geschlagen. Die Einwohner werden erheblich dezimiert, die Stadt, die 1000 Stellen wird noch 100 übrig haben, die 100 Stellen noch 10. In anderen Worten, es wird ein Großteil der Bevölkerung ausgelöscht oder beschränkt werden. Israel wird gerichtet und ist jetzt schon in so einem bedauerlichen Zustand, dass quasi schon Zeit für Todesstrafe ist. Wehe, wehe, das sind heftige Gerichtsworte. Passenderweise ist der Text heute ebenso eigentlich zur Todesstrafe. Ein Lied ist dann eigentlich dann mal stimmt, wenn jemand gestorben ist. Im Kontext der Bibel dachte ich, erinnert es auch an das Klagelied von der Welt. Ich habe Klagelied gelesen, dachte, ja, Klagelied, da gibt es auch. Der über den Zerstörten Jerusalem steht und der man nicht anders kann, als zu trauern, zu klagen. Aber das ist jetzt eigentlich ein bisschen eine andere Situation. Ich habe ja gerade geschrieben, den Leuten ist eigentlich gut. Und Amos steht nicht auf den Ruinen von zerstörten Städten. Und so ist das Klagelied von Amos anders als bei Jeremia eben eine Klage über Lebende, eine Totenklage über Lebende. Und dies keinesfalls unangebracht und nicht nur, weil Amos eben schon wusste, was das Gericht sein würde. Sie macht auch schon in der aktuellen Situation Sinn, die es dann ist. Auch in diese Situation, wo es ihnen eigentlich super gut geht. Die Totenklage könnte möglicherweise auch heute im Jahr 2026 genauso richtig platziert sein. Denn Tod im biblischen Sinne ist der Mensch eben nicht nur, wenn er im Grab liegt und da verwest. Tod ist der Zustand, in dem wir Menschen sind, wenn wir körperlich sind. Wenn ich als Mensch ein egoistisches Leben voller Sünde lebe, dann bin ich vielleicht körperlich noch am Leben, aber geistig tot. Es ist gut möglich, dass man sein Leben möglicherweise sogar ein sehr volles, abwechslungsreiches, außen gesegnetes Leben lebt, ohne dass man Leben ist. Ohne dass man Friede, Freude, Fülle erfährt, die es nur bei Gott gibt und die vielleicht in einem armen oder einem ärmlichen, schwer Leben zu finden sein kann. Die Bibel ist dann klar, dass der Mensch für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen ist. Und wenn der Mensch die nicht hat, ist er tot. Wenn der Mensch, der in dem Fall von Israel, der wurde im Glauben da ist, oder das Volk genannt, in diesem Zustand ist, dann kann er nur noch trauern. Und wie traurig ist es, wenn das auf Gottes eigenes Volk zutrifft? Wie schlimm ist das, wenn die, die an der Quelle sitzen, daneben verlusten? Wie sehr trifft es möglicherweise auch manche Leute Christen oder auch Gemeinden oder christliche Lehren zu? Gott trauert, glaube ich, um Christen, Gemeinden und christliche Lehren heute, denen es nach außen scheinbar gut geht, die innerlich aber tot sind. Wenn wir uns in den Versen heute eher finden, dann sollten wir uns von dem Text genauso angesprochen fühlen wie es sein. Sollte er auch für uns eine Warnung sein. Gott will wahre Anbetung und er wird Ungerechtigkeit nicht. Wenn wir so unterwegs sind wie Israel, das ist bedauernswert und eben traurig und auch jetzt schon ein Grund für Totenklage, weil am Ende des Weges war der Tod. Aber auch wenn du dich oder deine Gemeinde oder das christliche Werk deiner Wahl gerade wiederfindest und dich angesprochen fühlst, dann kann ich mit dritter Punkt. Vielleicht besonders bei diesem dritten Punkt ist, wer Gott sucht, wer das Leben. Zuerst wollte ich hervorheben, dass sich Gott nicht freut, dass er ein hartes Gericht bringen kann. Man sieht es, denke ich, daran, dass er auch mitten dieser Ankündigung für dich, die sehr, sehr drastisch ist. Und die Passage geht los mit Gericht und die endet auch mit Gericht. Das ist sehr präsent. Dass er immer wieder zum Punkt der Ausbrauchung. Seht einfach mal auf, in Vers 4 sucht mich, so werdet ihr leben. Vers 6 sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Vers 14 sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Dann nochmal alles rum, Vers 15 passt das Böse, liebt das Gute. Aufforderung ist echt klar. Sucht Gott, hasst das Böse, liebt das Gute. Die Folge davon ist Leben. Und das bildet sich bei Gott in der Gemeinschaft mit ihm auf seinem Weg. Der nicht in Ankunft wird. Weil Israels gegenwärtiger Weg, der eben den Tod, nicht weil Feinde Israels einfach zu stark wird und zu voll werden, sondern weil Gott selbst kaum zu Gericht wird. Er ist der, der ihn beschreitet. und dann bin ich an der Seite. Das Haus Josef wird mit Feuer überfallen, niemand wird Bete löschen. Die selbst an den heiligen Orte und eigenes Gottesdienst werden nicht helfen, Gilgal kommt die Mannschaft mit ihm, was eigentlich das Haus Gottes heißt, wird zum Unheilshaus stehen. Gottes Wunsch ist es nicht. Sein Wunsch ist das Volk, das Volk sich das Leben entscheidet. Und von Wegen den Guten geht. Sucht Weg, so werdet ihr leben. Es gibt einen Ausweg von diesem Irrweg und Tod. In Vers 15 steht, seine wichtigsten Werte, glaube ich, in der Passage. Hasst das Böse, liebt das Gute, gebt dem Recht seinen Platz im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott der Herrscher, die Überrestlose zu tätig sein. Amos wollte hier schon an, dass das Gericht nicht zwingend kommen muss, dass es abgewehrt werden kann. Vielleicht. Das Wort sticht für mich heraus auf jeden Fall und klingt erstmal nicht besonders zuversichtlich. Das ist vielleicht nicht ganz die Ermutigung, die man sich erhofft in der Situation. Aber angesichts von diesem Gericht, das auf der anderen Seite steht, ist es vielleicht doch Hoffnungsschimmer. Was das Volk Israel tun muss, ist umkehren. Kommt zu dem einzig wahren Guten, Lieben und Gerechtigkeit ausüben und dann vielleicht Gnade. Aber wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen, Israel wird nicht umkehren. Gott weiß es und ich auch schon. Und Gott ist gerecht. Es ist keine Option, diese Ungerechtigkeit ungestraft zu lassen. Ich denke, bei mir geht es zumindest so, ich kann das gut nachvollziehen, vielleicht geht es auch so. Wenn böse Menschen mit Ungerechtigkeit erwarten, dann macht das meisten, die uns Gott zurecht üben. Unrecht, Ungerechtigkeit, das spüren wir, das muss gerichtet werden, es darf nicht stehen bleiben. Gott muss nicht selbst gerichten. Wo ist also die Hoffnung in diesem Text, den ich geredet habe, in dem vielleicht. Ja, ich kann mal Vers 8 vorlesen. Aber er ist es, der das sieben Gestirn und den Orion geschaffen hat. Und der den Todesschatten in den Morgen verwandelt, den Tag aber in finsterer Nacht. Er ruft in Meereswasser und gießt sie auf den Erdboden. Herr ist sein Name. Den Worten oder den Versen, da läuft für mich schon so ein kleiner Aufklärungsfall auf. Weil unser Gott ist nicht nur gerecht. Der Inbegriff des Guten, der den Tag im Gericht für die Ungerechten in finsterer Nacht verwandelt wird. Er ist auch der Schöpfer, mit der Macht, den Todesschatten in den Morgen zu verwandeln. Aus Schatten wird Morgen, aus Nacht wird Tag. Hier ist in Amos diese Hoffnung angedeutet, zur etwa gleichen Zeit von anderen Propheten nochmal viel, viel deutlicher wurde. Zur gleichen Zeit wie Amos hat Israel, nicht Israel, in Juda. Amos hat in Israel gewählt, in Juda hat Jesaja gewählt. Und bei ihm ist es auf jeden Fall deutlicher. In Jesaja 53, doch er wurde unsere Übertretungen mit durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe nahm auf ihn, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen, die Irre, die Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf uns alle Schuld auf ihn. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele Gerechte, die ihre Sünden wird ertragen. Stimmt, Gott liebt Gerechtigkeit und auch in seinem Gericht muss jeder schuldig die Strafe für das, was er verbrochen hat, in Zahlen und Tagen. Aber weil wir nicht gerecht sein konnten und können, hat Jesus die gerechte Strafe auf sich genommen. Wer am Sonntag vor zwei Wochen oder drei Wochen sozusagen, der hier war, der eine tolle Predigt von Alex dazu gehört. Wer nicht da war, der kann man nachhören, ich fand ich echt gut. Jesus stirbt für uns, damit wir gerecht sind und leben. Was wir dafür tun müssen, ist erkennen, dass wir in diesem bedauerlichen, sündigen Zustand sind. Umkehren und Jesus vertrauen. Dann gilt für uns, was Römer 8 zum Beispiel steht: Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot und der Sünde will, der Geist aber ist Leben und der Gerechtigkeit will. Beim Volk Israel gab es keine Umkehr. Gott hat keine Gerechtigkeit gefunden. Das schreckliche Gericht ist gekommen. Das hätte vielleicht abgewendet werden können. Es war gerecht. Gott war seinem Bund treu. Wir haben eine ganz andere Ausgangslage heute. Heute steht vor der Gnade kein Vielleicht mehr. Das Vielleicht ist für uns gestrichen und es steht vielleicht auch mit Zeit danach, ich weiß es nicht, aber wir haben eine ganz andere Sicherheit. Wir sind durch den Tod von Jesus vor Gott gerecht gemacht worden. Und deswegen lasst uns Ehrfurcht haben vor Gott, lasst uns Buße tun, wenn wir vom heutigen Text zu Tod führen. Speziell, wenn wir feststellen, dass Gott von uns nicht rechtmäßig und gebührend angerichtet wird und wir egoistisch ungerecht sind, anstatt Gott und unseren Nächsten zu lieben. Und lasst uns freuen über Gottes Gnade, denn wir sind Ehrfurcht. Ja, gleich weiter mit das Abendmahl, ich will nochmal die beiden Schlagworte betonen, die ich am Anfang genannt habe. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Tod von Jesus am Kreuz sehen wir beides, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Treue. Und in der Auferstehung von Jesus können wir sicher sein, dass er auch uns gewinnen kann. Ja, das kommt zu Freude. Freut euch, denn es ist nur die alte sündige Natur, die sterben muss. Und um Jesus die Schale. Und um die neuen Menschen, die Jesus lebendig gemacht hat, wird vielleicht eines Tages von den Angehörigen getrauert werden. Und sie werden lassen. Aber es muss keine Toten bleiben, die gehalten werden, die Jesus vertrauen.